D-Radio Wissen. Mein Studium. Mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag.
Man schätzt, dass circa die Hälfte der deutschen Industrieproduktion verfahrenstechnische Prozesse nutzt und Verfahrenstechniker dabei eine Rolle spielen.
Das sagt Gerd Braun, Professor für Verfahrenstechnik an der FH Köln. Verfahrenstechniker überlegen zum Beispiel, wie sie aus Rohstoffen neue Materialien herstellen und wie Maschinen das umsetzen können. Und im Prinzip gibt es kaum ein Produkt, mit dem Verfahrenstechniker nichts zu tun haben, sagt Gerd Braun.
Die Herstellung von Farbstoffen, Zementwerke, die Baustoffindustrie zählen dazu, Metallaufbereitung, also praktisch kein Industriebereich ohne Verfahrenstechnik.
Die Verfahrenstechnik stellen wir heute eine Stunde lang in mein Studium vor und wir beginnen mit den Fakten zum Fach.
Worum geht's?
Die Verfahrenstechnik ist eine Ingenieurwissenschaft, die sich mit der Umwandlung von Stoffen beschäftigt. Dabei steht im Vordergrund, wie Stoffe nach Art, Eigenschaft und Zusammensetzung verarbeitet werden können. Also zum Beispiel Rohöl in einer Raffinerie zu Benzin weiterverarbeitet wird. Verfahrenstechniker gestalten also den Prozess vom Rohstoff zum Endprodukt.
Wo kann ich das studieren?
Mehr als 50 Hochschulen bieten den Studiengang oder zumindest wichtige Aspekte der Verfahrenstechnik an. Allerdings unter unterschiedlichen Namen. Ob Bioverfahrenstechnik an der TU Kaiserslautern oder Energie- und Umwelttechnik an der Hochschule Kempten. Oft steckt dahinter die klassische Verfahrenstechnik.
Wie bewerbe ich mich?
Bei der jeweiligen Hochschule. In der Regel gibt es keinen Numerus Clausus. Wer aber nach dem Bachelor die Hochschule wechseln will, muss an manchen Hochschulen einen Eignungstest machen. Meistens beginnt das Studium im Winter.
Die wichtigsten Informationen zur Verfahrenstechnik. Im Studiengang lernen die Studenten also, wie sie Kunststoff herstellen oder Zement. Und was genau auf dem Stundenplan steht, das haben wir uns von einem Studenten erklären lassen, und zwar von einem der FH Köln.
Mein Name ist Jan-Christoph Schulte, ich bin jetzt 24 Jahre alt. Das ist jetzt mein 6. Semester als Bachelor der Verfahrenstechnik hier an der FH Köln. Es fängt natürlich in den ersten 3 Semestern an mit den Grundlagen. Da sind bei Physik, Chemie, Strömungstechnik, Thermodynamik, solche Sachen. Dann geht es weiter im Hauptstudium mit chemischer Verfahrenstechnik, Polymerverfahrenstechnik, thermischer Verfahrenstechnik. Also alles so, was man unter Verfahrenstechnik eigentlich schon versteht. Und da kriegt man eigentlich einen ziemlich breiten Überblick. Zum Beispiel in Polymerverfahrenstechnik lernen wir die Herstellung von Kunststoffen kennen und die Analyse von Kunststoffen und wie man einen kompletten Prozess auslegt und wie man die Anlagen dazu aufbaut und all solche Sachen. Und das geht dann weiter bis im 6. und schließlich 7. Semester dann über Wahlpflichtfächer, kann man sich vertiefen. Es gibt eine ganze Palette von Wahlpflichtfächern. Da gibt es alle möglichen Sachen, praktische Sachen, Kunststoffherstellung und Analytik und ziemlich theoretische Sachen, sowas wie Strömungssimulation. Es ist ziemlich viel Mathematik und auch ziemlich viel Physik und Chemie und man muss sich schon echt in den ersten 3 Semestern richtig reinknien, denn ohne die Grundlagen funktioniert hier überhaupt nichts. Viel Spaß machen wir vor allen Dingen Projektarbeiten. Da haben wir im ersten Teil dieses Semesters einen Prozess komplett auf dem Papier designt, anschließend über Simulation nachgerechnet und jetzt im nächsten Fach Anlagenplanung sind wir dann dabei, ja, diese Anlage, die wir uns da ausgedacht haben, dann auch in 3D zu erstellen und theoretisch könnte man die dann auch bauen. Das Praxissemester, das hier im 5. Semester vorgesehen ist, das habe ich in Stuttgart bei der Firma Dürr absolviert. Die Firma Dürr ist ein großer Anlagenbauer, gerade im Bereich Automobilindustrie, die fertigen Lackieranlagen, Trockner, also alles rund um die Automobillackierung. Eigentlich gibt es keine speziellen Voraussetzungen. Also wer Interesse an Technik hat und auch an der Naturwissenschaft, der ist mit Verfahrenstechnik eigentlich gut bedient.
Jan-Christoph Schulte, Student der FH Köln, mit einem Einblick in den Studiengang Verfahrenstechnik. Die Studenten müssen ein ganz schönes Pensum bewältigen, hat er gesagt. Sie lernen Chemie, Mathe und Physik und investieren auch viel Zeit, um die Beschaffenheit von Materialien zu verstehen, um zu wissen, wie man die dann weiterverarbeiten kann. Das sehen sich die Studenten aber nicht nur theoretisch an, sondern sie verbringen auch viel Zeit im Labor. Martin Schützer, das Labor der Verfahrens- und Anlagentechniker der FH Köln, besucht und sich mal angesehen, was Studenten und Doktoranden da alles machen.
Sobald die schwere Metalltür zum Labor aufgeht, taucht der Besucher in eine Wand aus heißer, feuchter Luft ein. Es ist ein bisschen wie in den Tropen. Sind die ersten paar Schritte gemacht, ermöglicht eine Empore einen guten Überblick über das Labor, sofern man schwindelfrei ist, denn hier in gut 8 Metern Höhe ist der Bodenbelag ein einfaches Gitterrost. In der Tiefe sind Wasserbecken, Gasflaschen, Druckbehälter und eine riesige Destillationsanlage aufgebaut. An der schwitzen gerade 2 Studenten. Ihre Schutzkleidung treibt die Körpertemperatur zusätzlich in die Höhe.
Der Kittel, die Schutzbrille ist Standard, geschlossenes, festes Schuhwerk. Und bei Bedarf natürlich Handschuhe. Wenn man mit Chemikalien in Kontakt kommt, ist natürlich die Sicherheit ein besonders wichtiger Faktor. Dafür sind hier im Labor natürlich alle Vorkehrungen getroffen, wie zum Beispiel diese Dusche. Die ist dafür da, jetzt wenn man zum Beispiel mit giftigeren Chemikalien in Berührung gekommen ist, dass man sofort Maßnahmen treffen kann, um sich zu schützen.
Bisher ist Christine Kleffner noch nichts passiert. Im Labor ist die Masterstudentin täglich.
Es gibt Versuche, da muss man alle 10 Minuten die Messwerte ablesen. Dann bleibt man eigentlich im Labor. Es gibt aber auch Versuche, die muss man einfach einschalten und ein paar Stunden später nachschauen.
Christine Kleffner soll Essigsäure von Wasser trennen. Der Versuch dient dazu, dass die Destillationsanlage getestet wird. Der Einsatz im Labor ist für die wissenschaftliche Mitarbeiterin eine simple Übung. Im sogenannten Sumpf am Boden der Anlage wird die Flüssigkeit erhitzt, damit sie als Dampf aufsteigt. Am Kopf in gut 5 Metern Höhe kondensiert das enthaltene Wasser und wird so von der Essigsäure getrennt. Beide Stoffe liegen im Anschluss in Reinform vor. Aber heute funktioniert etwas mit der Anlage nicht so ganz. Das Problem bespricht Christine mit Professor Gerd Braun, der gerade im Labor vorbeischaut.
Wir haben da eine undichte Stelle. Hören Sie das Zischen, Herr Braun?
Ja, aber es ist doch die Dichtung, die wir immer schon ausgewechselt haben.
Nee, der Herr Gusakow hat heute Morgen die Dichtung gewechselt, damit wir heute die Bodenkolonne fahren können.
Okay, und der Temperaturverlauf, wie ist der?
Der ist ganz in Ordnung, also so wie er sein sollte.
Die Dichtung tropft und zischt munter vor sich hin. Damit die Daten wirklich alle genau sind, macht sich Christine Kleffner an eine provisorische Reparatur.
Das wird entweder enger gezogen und versucht, ob es dann dicht ist, oder eine neue Dichtung eingesetzt. Erst das eine versuchen und dann das andere durchführen.
Mittlerweile ist es etwas voller im Labor. Die Anzahl der Kittelträger ist gestiegen. Auch Nikolas Kruse will an seiner Doktorarbeit weiterarbeiten und braucht Daten aus dem Labor. Nikolas forscht an Filtern, die Methan von CO2 trennen. Die Studenten teilen sich das Labor. Da sie an unterschiedlichen Anlagen arbeiten, ist das kein Problem. Zum Glück ist gerade keine Vorlesungszeit.
Da ist es immer etwas eng. Für die normale Arbeit ist es okay. Wir haben einige Labore und das verteilt sich so, dass wir da bisher keine Probleme hatten.
Die Forschungsarbeit von Nikolas Kruse hat erst vor einigen Monaten begonnen. Sie könnte aber helfen, dass der Energiehunger von Autos in Zukunft anders gestillt wird. Durch Methan. Das Gas fällt vor allem dann an, wenn Kühe furzen. Im Furz der Kuh ist aber auch CO2 enthalten. Beide Stoffe müssen getrennt werden. Nikolas forscht an Membranen, die das möglich machen sollen. Dabei arbeitet er an mehreren Anlagen gleichzeitig. Gerade macht er eine Gasdruckanlage einsatzbereit. Der Druck muss auf gut 150 Bar steigen.
So, dann starte ich.
Bevor der Verfahrenstechniker die 2. Anlage in Gang setzt, macht er noch einen kurzen Abstecher in die Werkstatt. Hier fertigen Industriemeister Rolf Fröse und ein Kollege notwendige Teile für die Versuche an. Nikolas Kruse braucht noch einen speziellen Schlauchanschluss.
Und wir müssten die irgendwann der Anlage noch mechanisch befestigen einfach. Am besten an der Stelle, wo wir wenig Spritzwasser haben.
Okay, gut, dann werde ich mit dem...
Nicht immer läuft das so glatt wie gerade, denn Rolf Fröse bekommt auch schon mal Zeichnungen von Studenten, die, sagen wir, eher akademisch sind und die er nicht ganz so leicht in die Praxis umsetzen kann.
Ja, es gibt natürlich... teilweise Zeichnungen, die man mit den Studenten dann durchsprechen und Verbesserungen dann erzielen muss, aufgrund von fehlenden Angaben in den Zeichnungen und so weiter. Aber die Zeichnungen, muss ich sagen, haben eigentlich an Qualität zugenommen. Und natürlich gibt es immer wieder Verbesserungsbedarf.
Während Fröse und Kruse noch über das richtige Bauteil fachsimpeln, ist Christine Kleffner bald mit dem Versuch durch. Um die Werte richtig ablesen zu können, hat sie sich Hilfe von ihrem Kollegen Leon Steuernagel geholt.
Okay, siehst du oben den Rücklaufteiler?
Ja.
Dann stelle ich jetzt um.
Okay.
Okay, ich stelle ein Verhältnis von 10 zu 10 ein, das heißt ein Rücklaufverhältnis von 1.
Die Daten stimmen und die Anlage läuft wieder. Da gibt es auch für Professor Gerd Braun keinen Grund mehr, noch länger in dem heißen Labor zu schwitzen.
Also, frohes Schaffen bis nächste Woche, liebe Leute.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Tag im Labor der Verfahrenstechniker der FH Köln. Martin Schütz war dabei. In meinem Studium sprechen wir heute über die Verfahrenstechnik. Jede Woche beschäftigen wir uns aber auch mit einem anderen aktuellen Thema aus der Hochschullandschaft. Und bald, da geht ja wieder der Run auf die Wohnheimplätze und Studentenzimmer in den Unistädten los. Die ersten Zulassungsbescheide, die werden gerade verschickt. Mit rund 2,4 Millionen Studenten in Deutschland gibt es ein Rekordhoch. Und das Deutsche Studentenwerk geht davon aus, dass 25.000 Wohnheimplätze fehlen. Über die Wohnungsnot in den Unistädten habe ich gesprochen mit Achim Meyer auf der Heide. Das ist der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Ich habe ihn gefragt, worauf sich denn Studenten bei der Wohnungssuche im kommenden Semester einstellen sollten.
Grundsätzlich ist es zum Wintersemester schon immer sehr oder ausgesprochen angespannt. Das hängt damit zusammen, dass 80% der Studienanfänger im Wintersemester anfangen, wo sich dann natürlich alles konzentriert. Und nun ist ja die Entwicklung bei den Studienanfängern wesentlich stärker als vorhergesagt, als auch im Hochschulpakt vereinbart, wobei hinzukommt, dass im Hochschulpakt ja nur Studienkapazitäten, aber kaum die soziale Infrastruktur ausgebaut worden ist und insofern wird das ziemlich angespannt werden. Wir haben auf Basis der alten Daten damals prognostiziert, dass man rund 25.000 preisgünstige Wohnplätze braucht. Im Moment sind rund 10.000 im Bau, da sehen Sie schon eine Lücke und je stärker die Studienanfängerzahlen steigen, desto größer wird noch die Lücke, weil insbesondere junge Studierende in die Wohnheime drängen.
Also es wird schlicht nicht genug Geld investiert oder woran hakt es auch?
Ja, es hängt damit zusammen, dass die Länder unsere Mahnung nicht ernst genommen haben. Wo investiert wird, also wie gesagt von den 10.000, die zurzeit im Bau sind, sind Bayern und Baden-Württemberg je 3.000, der Rest verteilt sich über die Republik. Und nun fangen aber die Studienanfänger eben nicht nur in Bayern und Baden-Württemberg an, sondern in der gesamten Bundesrepublik. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass wir da eine erhöhte Nachfrage haben. Denn nun kann man natürlich sagen, weil Sie gefragt haben, wo wird sich das konzentrieren? Und das ist relativ klar, das sind auf jeden Fall die Großstädte, also Frankfurt, Hamburg, München, Köln, Berlin inzwischen interessanterweise auch, weil sich hier auf dem Berliner Wohnungsmarkt in den letzten Jahren viel getan hat. Die Mieten sind kräftig angestiegen. Es hat viele Wohnungen gegeben, die verkauft worden sind. Und inzwischen haben auch Studierende Probleme, eben nicht so einfach eine Wohngemeinschaft zu finden. Und dann sind es die klassischen Städte, wie also Universitätsstädte wie eben Freiburg, Tübingen, Heidelberg, Marburg, Gießen, die auch entsprechende Probleme ausweisen. Und etwas entspannter ist es in einzelnen Städten in den neuen Bundesländern, die eine größere Versorgung oder ein größeres Wohnungsangebot haben. Aber auch hier haben wir inzwischen Probleme. Also wenn Sie sich zum Beispiel Jena ansehen, ist ja eine sehr beliebte Studentenstadt. Da gibt es inzwischen Engpässe. Es gibt zum Teil auch in Erfurt Engpässe. Es gibt in Greifswald Engpässe. Es gibt in Rostock Engpässe. Und insofern gibt es tatsächlich einen Bedarf an neuen zusätzlichen preisgünstigen Wohnplätzen.
Gibt es denn da auch irgendwelche Ideen, wie da vorgegangen wird? Also sprechen Städte mit Mietern, dass gesagt wird, okay, jetzt gucken Sie bitte, dass Sie auch die Studenten vor allem nehmen. Oder wie kann jetzt auch dagegen gesteuert werden? Weil die Studenten werden ja kommen.
Die Studenten kommen auf jeden Fall und die Studenten wenden sich natürlich an die Studentenwerke und wir haben da schon ein ganzes Bündel von Ideen. Es ist ja nicht so, dass man nichts macht. Also in Freiburg zum Beispiel ist dann auf den Straßenbahnen Werbung plakatiert, um Vermieter zu bewegen, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wir arbeiten zusammen mit den Wohnungsbaugesellschaften. Wir haben vor einigen Jahren eine Handreichung mit dem Gesamtverband der Wohnungsunternehmen entwickelt, wo wir auch versuchen, eben dann auch Wohnraum anzumieten und die Wohnungsbau- oder Wohnungsunternehmen entlasten. Studierende sind ja ein klassisches Mieterklientel, wenn man das so sagen kann, die öfters wechseln und Vermieter haben natürlich ein Interesse an einer langfristigen Bindung und insofern nehmen wir dann auch den Vermietern ein bisschen die Arbeit ab. Also da passiert schon einiges. Das geht dann von Wohnungsbörsen, die wir machen Aktionen, Plakataktionen. Freiburg hat auch Brötchentüten, auf denen dann auch für Wohnplätze für Studierende geworben wird und insofern, aber es gibt auch andere Aktionen. Es gab ja in München diese spektakuläre Aktion mal, dass man Container aufgestellt hat. In Hamburg hat man schon Turnhallen angemietet für den Fall, um den ersten Ansturm der Studierenden auffangen zu können und das entspannt sich natürlich dann auch im Laufe des Semesters. Man wird in der Lage sein, einen Großteil unterzubringen, aber trotzdem ist es natürlich nicht von der Hand zu weisen, weil gerade für Studienanfänger ist es ja so, das ist eine entscheidende Phase. Sie müssen sich erstmal zurechtfinden in der Uni. Sie müssen möglicherweise sich noch um ihre Studienfinanzierung kümmern. Sie müssen sich um einen Wohnplatz kümmern. Und insbesondere diejenigen, die erst sehr spät den Bescheid erhalten haben, dass sie nun tatsächlich zugelassen sind, für die wird das natürlich problematisch.
Aber es gibt niemanden, der sein Studium nicht aufnehmen kann, weil er keine Wohnung hat, oder? Gibt es auch solche Fälle?
Nein, die meisten kommen natürlich irgendwie und irgendwo unter. Aber die Studienbedingungen oder die Rahmenbedingungen für die Aufnahme eines Studiums sind dann natürlich schon schlecht, wenn sie den Kopf nicht frei haben für das Studium, sondern sich erstmal um die gesamte Alltagsorganisation kümmern müssen, inklusive Wohnung. Sie müssen sich mal vorstellen, wenn sie wochenlang aus dem Koffer leben müssen, weil sie gerade untergekommen sind, das ist natürlich nicht gerade förderlich.
Wird sich das denn entspannen in den nächsten Semestern oder ist das jetzt erstmal eine Situation, mit der Studieninteressierte die nächsten Jahre leben müssen?
Also ich glaube, dass sich das nicht so ohne weiteres entspannen wird, denn die Kultusministerkonferenz hat ja inzwischen ihre Prognose für die nächsten Jahre doch wesentlich stärker angehoben und ich finde auch, dass der neue AHK-Präsident Hippler zu Recht darauf hingewiesen hat, dass wir ja mit doch einer ganz schönen Diskrepanz leben müssen zwischen Prognose und den tatsächlich eingestretenen Studienanfänger- und Studierendenzahlen. Und es gibt ja noch einen zweiten Faktor, der auch hinzukommt. Die Studierendenzahlen insgesamt sind ja deshalb hoch, weil viele Studierende sich entscheiden, doch unmittelbar vom Bachelor in den Master überzugehen. Das sind rund 75% zurzeit.
Und er sagt ja auch sogar, Herr Hippler, dass es der Regelabschluss werden
ja,
sollte.
Ja, genau, das ist, sehen Sie. Und insofern ist dann klar, dass die ursprüngliche Überlegung, die Studierenden studieren schneller, sie gehen schneller durch und damit machen sie natürlich auch Wohnplätze frei. Das passt alles nicht und das führt natürlich dazu, dass die Wohnungsknappheit auf jeden Fall steigen wird.
Eine Einschätzung von Achim Meyer auf der Heide, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie sich die Wohnungssuche für Studenten in den kommenden Semestern gestalten wird und wie dagegen angesteuert werden kann, dass Wohnheimplätze fehlen.
Thank you.
Um die Verfahrenstechnik geht's heute in mein Studium. Immer dann, wenn Produkte hergestellt werden, arbeiten auch Verfahrenstechniker mit. Sie planen, wie aus Rohstoffen neue Materialien entstehen und das für unzählige Branchen, also zum Beispiel für die Kosmetikindustrie oder für Baustoffe. Die Studenten müssen also auch die chemischen Grundlagen beherrschen, um diese Umwandlungsprozesse zu verstehen und anwenden zu können. Wo die Unterschiede zwischen einem Verfahrenstechnik- und einem Chemiestudium liegen, das wollte Marco Müller in dieser Woche von Gerd Braun wissen. Er ist Leiter des Instituts für Verfahrenstechnik an der FH Köln.
Ja, der wesentliche Unterschied ist, die Chemie beschäftigt sich mit den Prozessen zu entwickeln im Labormaßstab, in Bechergläsern, in Glaskolben. Und die Verfahrenstechniker setzen diesen Prozess vom Labor in die Großtechnik um. Also vom Maßstab von einigen Gramm, dann später in der Technik bis zu einigen Tonnen pro Stunde in Großanlagen.
Und wenn man jetzt an der Fachhochschule Köln Verfahrenstechnik studiert, welche Fächer stehen denn dann im Stundenplan? Ist der Chemie auch nochmal mit drin?
Chemie ist natürlich enthalten, aber wir vermitteln Chemie nicht als Selbstzweck um der Chemie willen, sondern integrieren naturwissenschaftliche Grundlagen in verfahrenstechnische Fächer.
Okay.
Das heißt, die chemischen Grundlagen, physikalischen Grundlagen werden dann unterrichtet, wenn sie in einem verfahrenstechnischen Zusammenhang gebraucht werden.
Was sind sonst so die Bereiche, die da noch reinfallen in den Stundenplan?
Gut, Verfahrenstechnik ist ein Teilgebiet des Maschinenbaus. Mhm. Das heißt, es gehören dann die typischen Maschinenbaufächer dazu, wie technische Mechanik, Thermodynamik, Strömungslehre und natürlich auch Mathematik.
Okay. Geht man denn dann, wenn man das studiert, auch in ein Unternehmen oder lernt man sonst irgendwo die Praxis?
Praxis spielt in unserem Studiengang eine sehr große Rolle. Wir haben also in jedem Semester ein Projekt, was sich an praktischen Aufgaben orientiert. Dann gibt es im vierten Semester ein komplettes Semester, das als Praxissemester läuft. Das nutzen viele Studierende, um die Arbeit eines Ingenieurs in der Industrie kennenzulernen, die dann für ein halbes Jahr in die Industrie gehen. Oder ein Großteil, etwa die Hälfte, geht dann auch ins Ausland, um Sprachkenntnisse zu verbessern und andere Kulturen auch kennenzulernen.
Jetzt vermute ich mal, wenn man Interesse an Naturwissenschaften hat, ist man schon mal nicht ganz falsch. Welche Voraussetzungen muss ich denn für den Studiengang sonst noch mitbringen?
Also die rein formalen Voraussetzungen sind die Fachhochschulreife. Mhm. Und darüber hinaus, ja, technische Neugier, Interesse an Naturwissenschaften, Interesse an Technik und einfach als Ingenieur denken und leben zu wollen.
Und wenn ich das jetzt alles habe, werde ich dann auf jeden Fall aufgenommen oder gibt es eine Aufnahmeprüfung oder sonst noch irgendwas?
Nein, es gibt keinen Numerus Clausus oder dergleichen. Also wir nehmen jeden, der sich für geeignet hält und versuchen dann auch die Abbrecherquote möglichst gering zu halten. Das heißt, wir haben also studienbegleitende Maßnahmen, die also den Übergang von der Schule zum Studium dann erleichtern sollen.
Und ich kann Verfahrenstechnik ja auf Bachelor und dann im Anschluss auch noch auf Master studieren. Würden Sie dann auf jeden Fall empfehlen, den Master zu machen oder wann brauche ich den?
Gut, der Bachelor ist so organisiert, dass er nach 7 Semestern einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss hat. Das Wissen, was wir vermitteln im Bachelorbereich, ist sehr breit, methodenorientiert, sodass man also auch wirklich einen guten Berufseinstieg hat. Mhm. Wenn man seine Chancen verbessern will, dann würde ich durchaus empfehlen, einen Masterstudiengang zu machen, der dann nochmal in 3 weiteren Semestern die Kenntnisse deutlich vertieft und dann auch durchaus für höhere Führungsaufgaben dann qualifiziert.
Also wenn man später mal aufsteigen möchte, dann sind die Chancen höher, wenn ich einen Master habe.
Die Chancen sind sehr wahrscheinlich höher, ja.
Ist man denn als Verfahrenstechniker grundsätzlich immer Generalist oder kann ich im Studium mir vielleicht schon einen Bereich auswählen, jetzt Lebensmittelproduktion oder was weiß ich, wo ich dann später arbeiten will?
Die Verfahrenstechnik ist an sich ja eine Querschnittswissenschaft und ohnehin sehr breit aufgestellt und das Studium ist methodenorientiert angelegt, also nicht branchenspezifisch, sodass der Bachelor eher sehr breit angelegt ist und eine Vertiefung dann vor allen Dingen im Master stattfindet.
Und jetzt habe ich das Studium erfolgreich abgeschlossen. Wo arbeite ich dann später?
Ja, praktisch in der gesamten Industrie.
Also überall, außer beim Radio?
Fast so. Wahrscheinlich gibt es beim Radio auch jemanden, der sich um ihre Heizung und Klimasysteme kümmert. Das könnte ein Verfahrenstechniker sein.
Aha, aber sonst überall?
Überall, bei Behörden, in Ingenieurbüros, auf Patentämtern. Wie gesagt, die Hälfte der Industrieproduktion ist verfahrenstechnisch geprägt. Insofern Von Gummibärchen bis Autoreifen ist praktisch alles drin.
Also, ein breit gefächertes Studium mit vielen Berufsmöglichkeiten. Einblicke hat Gerd Braun gegeben, Professor für Verfahrenstechnik an der FH Köln. Wie ein Versuch, den Verfahrenstechniker machen, aussehen könnte, das wollte Katharina Mild mal genauer wissen. Sie hat sich mit Professor Wilfried Schütz getroffen. Er ist Dozent für thermische und chemische Verfahrenstechnik an der Hochschule Bremerhaven. Und er hat ihr gezeigt, was man aus Zucker und Fett so alles herstellen kann.
Was wir hier vorführen wollen, ist ein Prozess Pyrolyse, eine sogenannte trockene Erwärmung. Und wir wollen Pyrolyse von Biomasse machen.
Biomasse, die besteht in unserem Fall aus Zucker und Fett. Und die Pyrolyse, also die Erwärmung, findet ganz simpel mit einem Brenner statt. Genauso gut könnte man zu Hause einen Topf auf einen Herd stellen. Da wir uns aber in einem Labor an der Hochschule Bremerhaven befinden, sieht alles etwas anders aus. Zucker und Fett gibt Wilfried Schütz in einen kleinen Tiegel. Den Brenner richtet der Verfahrenstechniker von oben auf das Gefäß. Zuerst entsteht aus Zucker und Fett Karamell, also noch etwas Genießbares, und so riecht es auch. Mit zunehmender Hitze passiert dann aber das, was auch auf dem Herd passieren würde. Zucker und Fett beginnen zu verbrennen. Trotzdem entsteht daraus noch etwas Brauchbares, insgesamt sogar drei Stoffe.
Einmal ein Gas, dann eine Flüssigkeit und auch einen Feststoff. Wir sehen jetzt schon hier, dass das Ganze aufgeschmolzen ist. Es wird immer dunkler, also es wird schon kein leckerer Bonbon mehr. Es wird schon ein bisschen überhitzt. Wir haben jetzt also einen Zersetzungsprozess. Ja, da sehen wir also so Schwaden, die da aufsteigen. Das ist also das Gas, was entsteht. Man sieht auch die Flüssigkeit, die da Blasen schlägt, und unten drin diese braune Masse. Wenn wir das Ganze jetzt lange genug machen, wird also so ein Koksrückstand zurückbleiben.
Gas, Flüssigkeit und Koks also. Und tatsächlich kann man damit noch richtig viel anfangen. Die Wohnung heizen zum Beispiel oder Elektrizität erzeugen. Das entstandene Pyrolysegas könnte so als Ersatz für Erdgas fungieren, die Flüssigkeit, das Pyrolyseöl, als Ersatz für Erdöl und das Pyrolysekoks als Ersatz für Kohle. Direkt nutzbar sind die entstandenen Stoffe aber noch nicht. Erst eine Reihe von weiteren verfahrenstechnischen Prozessen, zum Beispiel zur Reinigung der Substanzen, wäre auf jeden Fall nötig. Denn rein sind die Stoffe im Moment nun wirklich nicht. Allein im Pyrolyseöl sind jetzt 2.000 bis 3.000 verschiedene Stoffe enthalten.
Wir haben hier jetzt eigentlich eine ganz brutale Methode, einfach Aufheizen, angewendet. Und wir haben dem Ganzen auch jetzt keine Zeit gelassen. Und auf diese Art und Weise entstehen ganz viele Bruchstücke. Wir machen das einfach kaputt, muss man sich vorstellen. Und das ist jetzt ganz zufällig. Das bricht, dieser Zusammenhalt bricht an den verschiedensten Stellen und dadurch entstehen die verschiedensten chemischen Substanzen.
Genau genommen haben wir in unserem Versuch alles völlig falsch gemacht. Zuerst einmal würde man als Verfahrenstechniker eine weniger kostbare Biomasse als Zucker und Fett verwenden, natürlich viel größere Mengen verarbeiten und eben versuchen, einen Stoff so rein und mit so wenig Brüchen wie möglich herzustellen.
Wir wollen natürlich vermeiden, dass es alles ganz unterschiedlich ist und dass wir ganz viel noch aufbereiten müssen. Wir möchten natürlich schon beim Herstellungsprozess des Pyrolyseöls einen ganz definierten Stoff erreichen, den wir ganz schnell einsetzen können und ohne weitere Kosten zur Verfügung stellen können.
Wie funktioniert ein verfahrenstechnischer Versuch und was darf man nicht machen? Katharina Mild hat es ausprobiert, zusammen mit Professor Wilfried Schütz von der Hochschule Bremerhaven. Um die Verfahrenstechnik geht's heute in mein Studium. Verfahrenstechniker werden zu Generalisten ausgebildet und kommen in so gut wie jeder Branche unter. Das haben wir heute schon in der Sendung gehört. Die Berufsaussichten, die müssten also glänzend sein. Ob das so ist? Martin Schütz hat nachgefragt bei Alex Knoch. Der ist Verfahrensingenieur bei der Humboldt-Wedag GmbH in Köln. Das ist einer der weltweit größten Hersteller für Zementwerke.
Was sind die Hauptarbeitsfelder?
Für Verfahrenstechniker sind eigentlich typischerweise die Branchen, in denen irgendwelche Massengüter produziert werden. Also alles, was man nicht so stückweise erfassen kann, sondern was mehr in Litern oder Kubikmetern oder Tonnen abgeliefert wird. Also große Energieerzeuger oder Grundchemikalienhersteller. Einige Kommilitonen hat es auch mehr zu so Spezialitätenherstellern verschlagen. Papierfabriken oder dann auch die Maschinenbauer, die die Maschinen für Papierfabriken bauen. Oder auch im Bereich der Kosmetikaherstellung. Beiersdorf nimmt immer relativ viele Verfahrensingenieure ab. Es gibt auch welche, die landen bei Lebensmittelherstellern. Aber meistens sind es dann halt schon Bereiche, in denen irgendwelche Stoffe in großen Mengen umgeschlagen, verändert, verpackt, abgefüllt, verarbeitet werden.
Was kann ich verdienen?
Das kommt darauf an, in welcher Branche man startet. Hier, wir sind ja tarifgebunden, was eigentlich sehr praktisch ist. Da ist eigentlich relativ klar, man startet so um die 40.000 Euro plus minus 3.000, 4.000. Das ist sicher persönliches Verhandlungsgeschick und auch je nachdem, wie die Lage gerade ist. Und dann sind die Entwicklungschancen eigentlich relativ gut, dass man das auch steigern kann. Tendenziell wird gesagt, dass eigentlich im Chemiebereich am besten bezahlt wird, aber hier im Anlagenbau ist sicher das Einstiegsgehalt etwas niedriger, aber man hat im Grunde genommen auch ganz gute Entwicklungschancen, das dann später auszubauen.
Wie sind die Perspektiven?
Meines Erachtens ist die Situation eigentlich ziemlich gut, wenn man ein bisschen rumschaut und auch bereit ist, vielleicht ein paar Kilometer weit wegzuziehen, dann kann man auf jeden Fall den Job finden, den man machen möchte. Und wenn man halt lokal bleiben möchte, dann muss man sich vielleicht etwas arrangieren, kann nicht 100% das machen, was man möchte. Aber ich denke, wenn man einigermaßen zügig studiert hat und mit einem ganz passablen Diplom oder einem Bachelorabschluss rausgeht, dann findet man auch eine Stelle.
Das sagt der Verfahrensingenieur Alex Knoch. Verfahrenstechniker finden also in so gut wie jeder Branche einen Job, von der Kosmetikindustrie bis zur Automobilherstellung. Beliebt bei Absolventen sind auch die Energieversorger. Dahin hat es zum Beispiel Thomas Kalkau verschlagen. Der Verfahrenstechniker arbeitet beim Bremer Energieversorger SWB und leitet dort ein Kraftwerk. Und das Besondere an diesem Kraftwerk, das ist der Standort. Es liegt mitten auf dem Gelände eines Stahlwerks. Und ein Abfallstoff dieses Stahlwerks, das Gichtgas, nutzt das Kraftwerk, um Strom für die Deutsche Bahn zu erzeugen. Katharina Mild hat Thomas Kalkau bei seiner Arbeit begleitet und ihn gefragt, was denn genau mit dem Gichtgas passiert.
Im Prinzip nehmen wir das Gichtgas, schicken es durch ein großes Rohr und am anderen Ende entzünden wir es und versuchen damit viel heißen Dampf, trockenen Dampf zu machen, um eine Turbine anzutreiben. Und dieses Gichtgas ist letztendlich zu schade, um es einfach in die Luft umzusetzen. Dementsprechend verstromen wir es. So nennt man es letztendlich. Wir verstromen Gichtgas.
Thomas Kalkau ist seit Anfang August Leiter des Kraftwerks. Der promovierte Verfahrenstechniker kennt den Standort schon länger. Mehrere Jahre arbeitet der 42-Jährige bereits für den bremischen Energieversorger SWB. Dieser Tag startet direkt mit einem Problem, einer Störung in Block 4 des Kraftwerks.
Das Thema beschäftigt mich im Prinzip schon den ganzen Tag. Wir mussten daraufhin auch einen Block hier abmelden. Und das ist ein Riss an einem Ventil an der Turbine. Und dieser Riss ist frisch aufgetreten. Und unter diesen Umständen ist aktuell der Betrieb nicht möglich.
Also ist schnelle Hilfe gefragt. Auch wenn Thomas Kalkau bei der Reparatur nicht selbst Hand anlegt, koordiniert der Verfahrenstechniker den Ablauf im Hintergrund. Und dazu gehört auch die Besichtigung vor Ort. Mit Schutzweste, Helm und Schutzbrille bekleidet, macht sich der Verfahrenstechniker wie heute schon mehrfach auf den Weg in den betroffenen Block. Nicht ohne einen Blick auf die sogenannte Windfahne auf dem Vorplatz zu werfen. Die gehört neben der Schutzausrüstung zur Kraftwerkssicherheit dazu.
Man sollte ihr immer besondere Beachtung schenken, nämlich im Ereignisfall, wenn hier die Sirenen losgehen. Wir sind hier auf einem Stahlwerkstandort und verwerten Gichtgas. In einem Ereignisfall, wo Gichtgas austritt, was durchaus mal passieren kann, ist es halt wichtig, die richtige Fluchtrichtung einzuschlagen. Das heißt quer zur Windrichtung, um bei CO-Gasalarm nicht zu Tode zu kommen.
Auch in allen Aufzügen gibt es CO-Selbstretter, die mit Hilfe von Filtern das giftige Kohlenmonoxid umwandeln können. Genau 5 Stück, deshalb dürfen im Fahrstuhl zwar 2 Tonnen, aber eben nur 5 Personen transportiert werden. Für einen möglichen Gasaustritt ist man hier also bestens gerüstet. Inzwischen ist Thomas Kalkau in Block 4 angekommen. Obwohl hier aktuell nicht produziert wird, ist es ohrenbetäubend laut. Denn nebenbei läuft eine Kesseldruckprobe. Thomas Kalkau interessiert sich aber für den Riss am Turbinenventil. Die Turbinenfachabteilung des Kraftwerks und ein Sachverständiger des Anlagenherstellers sind ebenfalls vor Ort.
Wir machen jetzt eine Begutachtung, soweit es jetzt zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Und bereiten das Ventil zum Röntgen vor, um hinterher aufgrund der Röntgenanalyse einen Befund und einen Reparaturvorschlag zu erarbeiten.
Etwas dauern wird es noch, bis dieses Problem behoben ist. Thomas Kalkau plant, den Block in wenigen Tagen wieder in Betrieb zu nehmen. Dann wartet im Block nebenan nämlich schon die nächste Reparatur. Was bis dahin noch alles auf den frisch gebackenen Kraftwerksleiter zukommt, ist ungewiss. Planbar sind seine Tage nur in Maßen, denn unvorhergesehene Ereignisse sind hier an der Tagesordnung. Allein die Frühbesprechung am Morgen ist Routine.
Der Rest des Tages ist letztendlich immer so unterschiedlich und bunt, wie die Aufgabenstellungen sind. Jeden Tag was Neues, jeden Tag was anderes und das macht die Würze aus.
Katharina Dammwert hat den Verfahrenstechniker Thomas Kalkau bei seiner Arbeit begleitet. Die Verfahrenstechnik wird nicht immer als eigener Studiengang angeboten. An vielen Hochschulen ist sie Teil des Studiengangs Maschinenbau. Und deshalb wissen viele auch nicht so ganz genau, was die Verfahrenstechnik eigentlich ist. Für D-Radio Wissen hat sich Martin Schütz intensiv mit dem Studiengang beschäftigt. Er hat nochmal die wichtigsten Informationen zum Fach zusammengestellt. Und mein Kollege Marco Müller hat Martin Schütz gebeten, nochmal zu sagen, womit sich die Studenten genau beschäftigen.
Mathe natürlich, dann Grundlagen der Ingenieurwissenschaften wie Mechanik oder Thermik und sehr viele Naturwissenschaften sind wichtiger Teil des Studiums, vor allen Dingen die Chemie. Verfahrenstechniker arbeiten oft im Anlagenbau und planen Industrieanlagen, in denen chemische Verfahren durchgeführt werden, also zum Beispiel in Raffinerien. Das heißt, die Anlagen sind riesige Chemielabore und dafür ist ein breites Wissen in diesem Fach einfach absolut nötig.
Ich fasse zusammen, hoher Chemieanteil im Studium, das heißt, dass die Studierenden häufig in Laboren arbeiten?
Das ist korrekt zusammengefasst. Das Studium hat einen relativ großen Praxisanteil. Die Studenten ziehen ab dem ersten Semester regelmäßig Kittel und Schutzbrille an, sagt Professor Gerd Braun von der Fachhochschule in Köln.
Das Labor ist bei uns sehr normal, weil wir eben großen Wert darauf legen, auf eine Lehre, die die Praxis mit einbezieht, wo Versuche gemacht werden, die Studenten herangeführt werden an ein forschendes Lernen, so wie wir das nennen. Das heißt, die Studenten erarbeiten sich im Wesentlichen ihre Lehrinhalte selbst und da spielen eben Versuche eine sehr große Rolle.
Ja, die Versuche dienen auch dazu, dass die Studenten möglichst früh im Studium sehen, ob ihnen auch die späteren Jobs dann liegen.
Du hast ja auch die Versuche begleitet. Lass mich raten, da fuchtelt man nicht mit einem Reagenzglas vor einer Petrischale rum. Da wird schon mehr aufgefahren, ne?
Nee, das ist kein Kinderkram, der da veranstaltet wird. Mhm. Also ich habe mir zum Beispiel einen Versuch mit einer gigantischen Destillationsanlage angesehen. Also eine Anlage, in der man Flüssigkeiten, Stoffe erhitzt und so die Stoffe voneinander trennt. Der Kolben der Destille war gut 5 Meter hoch. Das hätte jedem Schwarzbrenner vor Glück die Tränen in die Augen gejagt. Bei den Studenten ist es häufig umgekehrt. Die haben eher Gänsehaut, wenn sie dieses Labor zum ersten Mal betreten, beobachtet Gerd Braun immer wieder.
Die Studierenden sind durchaus beeindruckt, dass hinter diesen schnöden Mauern dann recht interessante moderne Versuchsanlagen stehen. Vor allem die Studierenden, die also, ich sag mal, in Anführungsstrichen nur Abitur haben, keine Berufsausbildung. Aber nach etwa einem Semester ist dann die Schüchternheit vorbei und man geht also mit Herzblut auch an die Anlagen dran und macht seine Experimente dort.
Ja, die Destillationsanlage, die an der Fachhochschule in Köln steht, ist vergleichbar mit einer Pilot- oder Testanlage in der Industrie. Das heißt, es geht nochmal deutlich, deutlich größer.
So, von dem Versuchsleben jetzt zum Berufsleben. Bei Maschinenbauern weiß man ja, dass die sich die Arbeitgeber aussuchen können. Wie sieht's denn bei den Verfahrenstechnikern aus?
Eigentlich ganz ähnlich, auch wenn die Verfahrenstechniker in der Öffentlichkeit relativ unbekannt sind. Die Industrie sucht sie händeringend. Die decken einfach ein sehr, sehr breites Spektrum ab. Und über einen Job müssen die sich keine Sorgen machen. Da fällt es eher bei der großen Auswahl, fällt dann die Entscheidung schwerer, als dass man einen Job findet.
Ich habe anfangs ja schon gesagt, dass man Verfahrenstechniker zwar kaum kennt, sie aber in sehr vielen Bereichen arbeiten. Jetzt werden wir mal konkreter. Wo denn zum Beispiel?
Ja, im Endeffekt überall da, wo eine Industrieanlage geplant wird und dann auch betrieben werden muss. Das kann man eigentlich nicht eingrenzen. Ich habe zum Beispiel mit Alexander Knoch gesprochen, der bei einem der weltweit größten Hersteller für Zementwerke arbeitet. Er ist da Experte für die riesigen Öfen, die in diesen Zementwerken dann verbaut werden. Grundsätzlich werden die mit Kohle, Öl oder Gas befeuert. Aber mittlerweile gibt es da ganz neue Brennstoffe, mit denen sich die Verfahrenstechniker beschäftigen müssen, weil fossile Brennstoffe einfach teurer werden.
Mehr und mehr kommen jetzt auch sogenannte alternative Brennstoffe zum Tragen. Das können Produktionsrückstände sein, Abfallfraktionen oder auch biogene Brennstoffe, wie zum Beispiel die Schalen von Reis. Oder wir haben jetzt unlängst ein Projekt gehabt, da haben wir die Schalen von Pistazien verbrannt.
Ja, die Anlage steht im Iran. Allerdings wird die natürlich nicht komplett mit Pistazienschalen befeuert, sagt Alexander Knoch.
Die sind vom Heizwert natürlich nicht vergleichbar mit einer Kohle, aber sie liefern halt doch einen gewissen Beitrag an Energie und dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie man sowas fördern und dosieren kann. Denn es muss auch in einer ganz genau abgestimmten Menge diesem Brenner zugeführt werden. Aber dann kann man einen Teil des wertvollen Gases halt durch diesen Abfallstoff ersetzen, für den sonst eigentlich keine Verwendung mehr da ist.
Ja, das sind neue Herausforderungen, die sich dann Verfahrenstechniker auch stellen müssen. In der Branche, in der Alexander Knoch arbeitet, ist man dann auch eben weltweit für dieses Unternehmen unterwegs.
Im Iran zu arbeiten, das ist dann doch schon vielleicht sehr speziell. Wie ist es denn generell? Hat man gute Chancen, im Ausland zu arbeiten, wenn man das denn möchte?
Ja, also viele Firmen sind eben international tätig, weil Industrieanlagen dann weltweit gebaut werden. Und das heißt, wer sich dafür entscheidet, dahin zu gehen und was von der Welt zu sehen, der hat ganz gute Chancen. Wer auf der anderen Seite sagt, ich möchte lieber abends auf meiner eigenen Couch sitzen und nicht unbedingt mir überlegen, wie ich Pistazienschalen im Iran verbrenne, der kann das halt auch machen. Der Arbeitsmarkt ist so gut, dass man immer irgendwo was findet, was man gerade sucht.
Dann nehme ich das mit der Couch. Sag noch kurz zum Schluss, sollte ich das Studium denn schnell abschließen, sprich den Bachelor machen oder vielleicht dann doch eher den Master noch draufsetzen?
Fast alle Studenten, mit denen ich gesprochen habe, die wollten den Master noch dranhängen. In der Regel sind erst nach dem Bachelor dann wirklich Vertiefungen und Spezialisierungen möglich. Und das wollen die dann eigentlich auch noch mitnehmen, weil es einfach die ersten Jahre im Beruf deutlich leichter macht und natürlich nochmal eine bessere Verhandlungsposition gegenüber einem Arbeitgeber ist, wenn man schon spezialisiert ist.
Das war unser Überblick über das Fach Verfahrenstechnik. Sie können alles nochmal nachlesen und nachhören auf unserer Homepage, der radiowissen.de. Und nächste Woche, da stellen wir Ihnen in unserer Serie Mein Studium wieder ein neues Fach vor. Und zwar geht's um Militärgeschichte und Militärsoziologie. Da geht's um die Frage, wie Konfliktherde entstehen und wie Gesellschaft, Militär, Ökonomie und Gewalt zusammenhängen. Das alles nächste Woche hier in D-Radio Wissen. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Britta Mersch sagt Tschüss.